Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Montag. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich haben in der letzten Woche zahlreiche Demonstrationen und Versammlungen im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel stattgefunden. Die meisten davon waren Demonstrationen, die zur Solidarität mit Palästina aufgerufen hatten. Einige davon verliefen friedlich, bei anderen eskalierte die Situation, wie zum Beispiel in Berlin. Es gab einen versuchten Brandanschlag auf eine jüdische Synagoge, dort flogen Böller und es wurden Parolen gerufen, wie zum Beispiel Intifada bis zum Tod. Es gab allein dort 65 verletzte Polizisten, 174 Demo-Teilnehmer wurden festgenommen. Wir fragen uns, wenn wir das sehen, wie groß ist eigentlich das Sicherheitsrisiko durch diese Demonstrationen in unseren westlichen Gesellschaften? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Ulf Küch. Er ist pensionierter Kripo-Chef der Kripo Braunschweig. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo aus Braunschweig-Salzgitter.
Ja, zunächst mal, ist das Ihrer Meinung nach, das, was wir da sehen, die vielen Menschen, die aufgebrachten Menschen, teilweise hasserfüllten, teilweise gewaltbereiten Menschen, ist das nur ein Ausschnitt? Ist das alles nur eine Phase? Oder sehen wir hier möglicherweise einen Auftakt, dass wir das bald wöchentlich oder täglich sehen? Wie groß schätzen Sie dieses Potenzial ein?
Also die derzeitige Situation, wie wir sie in der Bundesrepublik jetzt beobachten können, insbesondere nach den mörderischen Anschlägen der Hamas, sind für mich nichts anderes als das logische Ergebnis einer jahrzehntelangen verfehlten Migrationspolitik. Ich sehe im Augenblick die große Gefahr, dass kein absolut funktionierendes demokratisches System mehr hier in Deutschland vorhanden ist, welches sich auf eine relativ stabile Massenloyalität verlassen kann. Und da ist ein riesiger Gefahrensektor, der hoffentlich die Situation irgendwann in den Griff bekommt. Aber im Augenblick sehe ich da sehr schwarz.
Gucken wir uns mal an, wer da alles auf der Straße war bzw. ist und wahrscheinlich auch noch wieder sein wird irgendwann. Wer demonstriert denn da gerade im großen Teil? Können Sie das vielleicht mal von der Typologisierung vielleicht durchgehen? Das kann man sicherlich nicht alles über einen Kamm scheren. Ich habe da viele unterschiedliche Gesichter gesehen, sogar auch Israelis, die gesagt haben, wir demonstrieren hier mit für Gaza und so weiter. Also eine teilweise sehr bunte, ich will nicht sagen schillernde Truppe, die da auch demonstriert. Aber kann man es im Großen und Ganzen in Blöcke einteilen? Wer demonstriert da?
Also es sind sicherlich Blöcke dabei, die tatsächlich aus Sorge um das demonstrieren, um was es da eigentlich geht und dass da Menschen ums Leben gekommen sind. Aber ich sehe es so, dass wir hier mittlerweile eine Saat aufgehen sehen, die bereits mit der Libanon-Krise Ende der 80er Jahre begonnen hat. Es ist ja gewarnt worden, dass Migration in Ghettoisierung landet. Da haben wir heute die Clans, also die ganze Stadtteile mittlerweile unter sich haben. Im Grunde genommen beobachten wir jetzt eine Verselbstständigung der Migranten, die unser System hier komplett ablehnen. Das ist das Verrückte eigentlich an der ganzen Situation, die unsere christlichen Werte, unsere demokratischen Werte, unsere pluralistischen Werte komplett ablehnen und sich jetzt hinstellen und Front machen gegen beispielsweise jetzt die israelische Politik und das zulasten des deutschen Staates.
Warum ist bei diesen Demonstrationen Polizeipräsenz überhaupt nötig? Das mag jetzt zynisch klingen, wenn ich diese Frage stelle. Eingangs habe ich von 65 verletzten Polizisten gesprochen und von Sachbeschädigung und einem vereitelten Brandanschlag. Aber nichtsdestotrotz, ganz naiv gefragt, ist das Gewalt- und Eskalationspotenzial auf diesen Demonstrationen noch größer als bei anderen?
Ob es unbedingt größer ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe die gewalttätigen Demonstrationen in den 70er und 80er Jahren gegen die Atomkraftwerke miterlebt. Aber ich beobachte eines, der Einfluss der Politik auf die staatlichen Organe, und zwar auf die drei Gewalten, ist mittlerweile einfach zu groß geworden. Die politischen Parteien wirken nach Artikel 21 an der politischen Meinungsbildung des Volkes mit. Das machen sie aber schon lange nicht mehr. Sie agieren so, als wenn sie die politische Meinung sind. Und sie haben jahrelang das Mäntelchen der Liebe über Auswüchse gerade in den Migrantenkreisen gelegt, unter dem Stichwort, wir wollen jetzt hier Multikulti haben. Und dieses Multikulti, das hat Helmut Schmidt schon gesagt, wird nicht funktionieren. Und wir kriegen jetzt die Quittung serviert. Und es wird jetzt die Frage sein, wie stabil ist die Regierung, wie stark ist die Regierung, um da jetzt gegenzuhalten. Denn wir sprechen ja hier nicht über ein paar hundert durchgeknallte Demonstranten, sondern wir sprechen möglicherweise über mehrere hunderttausend Menschen, die hier in Deutschland Deutschland leben, die von uns finanziert werden, die Geld von uns beziehen, die uns aber von Grund auf ablehnen und hier ihr eigenes politisches Süppchen kochen. Und das ist ja nicht neu. Und die derzeitige Regierung, die trägt das ja leider auch noch alles mit. Das ist ja das Problem. Und in einem Dilemma befindet sich jetzt die Polizei und letztlich auch die Justiz. In den letzten Jahren ist der Einfluss auf die Polizeiführung und auch auf die Staatsanwaltschaften politisch einfach viel zu groß geworden. Denn diejenigen, die unser politisches System hier ablehnen, die merken doch, dass man die Kuh melken kann. Die Kuh gibt Geld dafür, aber die politische und demokratische Verantwortung, die tragen sie eben nicht mit für unser System. Und das ist das, was ich hier als riesengroße Gefahr für unseren Staat gerade sehe.
Wenn Sie die Politik schon angesprochen haben, dann gehen wir auch mal auf das ein, wie seitens der Politik darauf reagiert wird. Einigen ist das herzlich egal, was da passiert. Einige fordern aber auch ein Hamas-Verbot. Aus Sicht der Polizei, frage ich jetzt mal, tut man sich als Rechtsstaat denn damit überhaupt einen Gefallen? Frage ich wieder ganz naiv, denn das muss ja auch durchgesetzt werden. Besteht dann nicht die Gefahr, dass der Staat das überhaupt gar nicht durchsetzen kann? Ganz zu schweigen davon, dass es bei der Polizei dann hängen bleibt und die dann sagen, ja, macht mal schön. Ist es nicht so, dass man Stärke zeigen will, aber dann, weil es an allen Ecken und Enden polizeimäßig vielleicht gar nicht reicht, diese Stärke gar nicht zeigen kann und damit dann eigentlich das, was man nicht zeigen wollte, nämlich Schwäche, damit eigentlich einräumt?
Da stimme ich Ihnen 100% zu. Wir haben ja nicht umsonst, auch noch als ich aktiv im Dienst war, auch als ich noch gewerkschaftlich beim Bund Deutscher Kriminalbeamter unterwegs war, immer wieder davor gewarnt, die Sicherheitsorgane immer weiter zugrunde zu sparen. Wir beobachten das doch auf allen Ebenen hier gerade. Die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr, die Polizeidienststellen sind marode. Über die Bundeswehr müssen wir gar nicht reden. Die sind froh, wenn sie ein Auto noch zusammenbekommen, damit sie aus dem Schuppen rausfahren können. Ja, die Politik hat das alles zu verantworten. Es wird ja immer so getan. Ich habe neulich gelesen, da schrieb ein Journalist, ich glaube von der Taz, wir haben zu lange zugesehen. Nein, wir haben nicht zu lange zugesehen. Es ist gewarnt worden. Aber die Politik hat es negiert. Und wenn ich heute so manche Stimme im Bundestag höre, ja, die haben das ja immer noch nicht begriffen, was hier passiert. Und eines ist doch wohl klar, kämen diese Gestalten hier an die Macht, dann wären genau diese, die jetzt im Augenblick noch die Hand darüber halten, die ersten, die wegrationalisiert werden. Und das ist halt das Problem, was wir haben. Und ich hatte es ja eingangs gesagt. Ich sehe im Augenblick, wenn ich so um mich herum gucke, gut, ich wohne jetzt in einem kleinen Dorf, aber die stabile Massenloyalität gegenüber der Regierung und den Maßnahmen, die Regierung umsetzen will oder auch nicht umsetzen kann, die ist nicht mehr so da. Und das ist eine riesengroße Gefahr. Wir haben das ja bei den Wahlen gesehen, was hier in Deutschland gerade passiert. Es beginnt ein massiver Rechtsruck. Wo soll denn der hinführen? Sonntagsreden zu halten oder nach Israel zu fliegen und zu sagen, wir sind genauso traurig wie ihr. Ja, aber im gleichen Atemzug nach Katar zu fliegen und dem Strolch da, sich vor dem Strolch niederzuknien und um Gas zu betteln, das merkt doch das Volk langsam. Und das können auch ARD und ZDF nicht mehr negieren, ja, die ja genauso davon betroffen sind, dass die Politik jahrzehntelang ihr Klientel in den Intendanzen reingebracht hat. Ne? Die sind ja nicht mal neutral. Ich höre viele Leute, die sagen, ich gucke ARD und ZDF, gucke ich gar nicht mehr. Wo sind wir denn da hingekommen? Und das ist eine große Gefahr.
Kommen wir nochmal vom politischen Aspekt zum eigentlichen Demonstrationsaspekt zurück.
Ja.
Wären denn Pro-Palästina-Demonstrationen, wenn sie gewaltfrei ablaufen würden, absolut für Sie im Rechtsrahmen und absolut in Ordnung? Sie haben schon gesagt, wir haben uns diese Leute ins Land geholt und dort Parallelstrukturen gezüchtet. Nichtsdestotrotz, es ist ja eine Demonstration und wenn die gewaltfrei abläuft, müsste sie doch eigentlich formal in Ordnung sein, oder nicht?
Also grundsätzlich muss man sagen, und da zitiere ich mal das Bundesverfassungsgericht, die haben das schon in den 80er, 90er Jahren gesagt, auf Wert und Unwert einer Meinung kommt es gar nicht an. Wenn sie denn friedlich vorgetragen wird und nicht zu Hass und zu Straftaten aufruft. Wenn jemand der Meinung ist, dass das, was die Hamas da gemacht hat, dann lehne ich das persönlich ab, weil ich bin da also eher pro-israelisch eingestellt, auch im Hinblick auf unsere Verantwortung gegenüber diesem Staat und den Menschen, den jüdischen Menschen insgesamt. Das kann ich aber aushalten. Aber wenn natürlich da Gewalt mit ins Spiel reinkommt, dann müssen wir da nicht mehr drüber reden. Das sagt ja auch schon der Artikel 8 des Grundgesetzes, friedlich und ohne Waffen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen diese Sachen unterbunden werden. Ob das dann polizeilich gemacht werden kann, Das ist immer so die Frage. Wenn ich die entsprechenden Kräfte zur Verfügung habe, dann muss ich da auch mal eine Schneise ziehen. Habe ich das aber nicht, und dann sind wir wieder bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, dann wird dieser Staat zu einem lächerlichen kleinen Popanz. Und ich habe das dumme Gefühl, dass viele Menschen hier in der Bundesrepublik Deutschland, und ich war neulich auch mal im Ausland, habe da mit Leuten gesprochen, mittlerweile über die Bundesrepublik und alles, was hier gerade passiert, entweder nur noch müde lächeln oder in Sorge sind, dass hier unser demokratisches System mittelfristig kippen kann.
Wie geht denn die Polizei an so einer Demonstration, gerade bei dieser emotionalen Aufgeladenheit, wie zum Beispiel einer Pro-Palästinenser oder Pro-Hamas, was ja noch griffiger ist, sag ich jetzt mal. Wie geht die Polizei an so eine Demonstration heran? Also wie bereitet man sich da vor? Oder ist das relativ schwierig, weil die sehr, sehr spontan und sehr chaotisch sein können? Oder frage ich da zu tief in die grundsatztaktischen Vorbereitungen der Polizei hinein? Oder gibt es da Möglichkeiten, sich auf sowas vorzubereiten?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn es sich um eine Demonstration handelt und die ordnungsgemäß angemeldet worden ist, die muss ja nicht genehmigt werden. Das ist ja ein Irrtum in Deutschland, dass Demonstrationen gestattet werden müssen. Sie müssen angemeldet sein. Und wenn die Rahmenbedingungen passen und die zuständige Ordnungsbehörde dem zustimmt, dann kriegt die Polizei davon die Mitteilung, wenn sie nicht selber Versammlungsbehörde ist. Und dann ist normalerweise, und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, der zuständige Polizeiführer entscheidend, der aufgrund seiner umfangreichen Ausbildung, ich habe die Ausbildung ja auch genossen, seinerzeit in Hiltrup, in der Lage ist, sehr wohl einzuschätzen, wie gehe ich taktisch an solch eine Demonstration heran. Aber jetzt kommt die Politik ins Spiel. Ich habe es noch in meiner Zeit erlebt, dass es sogenannte politische Einsatzleitlinien gegeben hat. Ja, wenn natürlich jetzt jeder Innenminister oder auch jeder politische Beamte in die polizeilichen Maßnahmen reindirigiert von vornherein und sagt, nee, also das wollen wir auf keinen Fall. Und ich bitte nicht zu sehr martialisch aufzutreten, da könnte man ja Aggressionen nach sich ziehen. Das sind natürlich alles Faktoren, die einem verantwortungsbewussten und erfahrenen Polizeiführer, auch einer Polizeiführerin, überhaupt nicht ins Handwerk passt. Das ist letztlich Sache der Polizei, die entscheiden muss. Aber das ist ja nicht mehr. Machen Sie sich doch mal die Mühe und fragen Sie die Einsatzleitlinien zu den Demonstrationen, ob da werden Sie erstaunt sein, was da seitens der Politik bereits angeordnet worden ist und was dann den Handlungsspielraum der Polizei erheblich einschränkt. Dann kommt ja noch ein dritter Punkt dazu.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass also keine Wasserwerfer aufgefahren werden dürfen, dass beispielsweise nur eine begrenzte Anzahl an Personal zur Verfügung gestellt werden kann und so weiter und so weiter und so weiter. Nicht? Das sind natürlich dann alles Faktoren, die die Handlungsfähigkeit der Polizei erheblich einschränken. Und dann kommt noch der Punkt, und das ist eigentlich der verheerendste. Wenn ein Polizeiführer tatsächlich dann mal die Macht und die Kraft gehabt hat, sich gegen gewalttätige Demonstranten entsprechend zur Wehr zu setzen, dann kommt hinterher die politische Aufarbeitung und die geht meistens in den letzten Jahren zu Lasten der deutschen Polizei. Und da überlegt es sich natürlich ein Einsatzleiter ganz genau, ob er auf das Risiko eingeht, das Ende seiner Karriere in relativ kurzem Zeitraum zu erleben oder einfach zu sagen, na Gott, wenn ihr der Meinung seid, dass wir da an die Sache so herangehen sollen, dann macht das bitte so. Und dann sind wir wieder bei unseren Fachkräften in der Politik. Die wenigsten wissen überhaupt, was sie da reden, insbesondere in der Innenpolitik. Dazu zähle ich auch die Frau Faeser, die überhaupt nicht weiß, worum es hier eigentlich geht. Das heißt, sie weiß es sehr wohl, aber sie möchte das nicht. Und da ist der politische Einfluss. Und dann gibt es genug Willfährige, die sagen, okay, dann machen wir das halt so und legen das alles in Schutt und Asche. Und jedermann fragt sich ja, wie konnte es denn dazu kommen? Ne? Was wir brauchen, ist ein Paradigmenwechsel, dass man angemessen und verhältnismäßig mit diesem Klientel umgehen kann. Aber da sind uns die Hände gebunden. Da wird nicht drüber gesprochen. So wenig wie drüber gesprochen wurde, wer war denn nun der Verantwortliche? Was hat er für eine Nationalität? Das sind alles so Faktoren, die letztlich dazu führen, dass viele Polizeiführer einfach nur noch resignieren.
Das heißt, die Polizei kann auf der Straße auch nur das tun, was sie tun kann, aber es muss flankierend auch lang- und mittelfristig vorgegangen werden, um da ein bisschen mehr Ruhe in die Gesellschaft reinzubringen, wenn ich das jetzt mal so interpretiere. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, es hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, auch, ich will es nicht sagen Unterwanderung, aber durchaus auch einen Zulauf von Polizisten gegeben, die genau aus diesem Clan-Milieu kommen, sei es um die Polizei zu unterwandern oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen. Wie sieht es eigentlich innerhalb der Polizei mit der Solidarisierung von diesen ganzen Palästinenser-Demonstrationen aus? Also es ist jetzt nicht so, dass öffentlich jemand die Seiten gewechselt hat oder sowas. Aber gibt es eine Diskussion innerhalb der Polizei oder sind das alles brave Beamte, die sich da keine eigene Meinung erlauben und brav ihren Dienst tun?
Zu meiner aktiven Zeit, das ist ja noch nicht so sehr lange her, hat es ja diese Art der öffentlichen Auseinandersetzung auf den Straßen noch nicht gegeben. Da ging es mehr um die Clankriminalität. Da war diese Diskussion politisch nicht erwünscht. Muss man ganz deutlich sagen. Wenn man da sich zu Wort gemeldet hat, dann hieß es immer gleich, nee, das lassen wir mal, das ist ja nur Spekulation. Obwohl gewarnt wurde, wir haben ja die Probleme in den großen Städten. Also ich denke, da wird sich nicht allzu viel verändert haben. Die politische Einflussnahme auf die Polizeiführung und schlussendlich auch auf die Justiz, insbesondere auf die Staatsanwaltschaften, ist gewaltig. Ne? Bei jeder Geschichte mischt sich irgendein Politiker dazu und gibt da seinen Senf bei. Und dann gibt es möglicherweise eine Weisung aus dem Innenministerium oder aus dem Justizministerium. Wer jünger ist und noch ein bisschen Interesse an seiner Karriere hat, der wird sich dem fügen. Das ist kontraproduktiv, um es doch mal im Kontrafunk zu sagen.
Ja. In Europas Städten kommt es größtenteils durch arabischstämmige Demonstranten zu massenhaften Aufläufen, aber auch Gewaltaufrufen gegen Israel und Sachbeschädigung in den Städten. Außerdem werden dabei auch Polizisten verletzt. Hintergrund ist der aktuelle Krieg zwischen Israel und der Hamas. Über das Konfliktpotenzial in unseren Gesellschaften sprach Ulf Küch. Er ist der ehemalige Kripo-Chef in Braunschweig. Herr Küch, vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Ja, ich hoffe, dass es besser wird.